Okay, für heute habe ich ein Thema, das eigentlich sehr einfach ist. Und das ist ein Thema, das man überall in der Schrift findet. Und ganz ehrlich habe ich versucht, dreimal ein anderes Thema für heute Morgen zu finden. Aber jedes Mal hat mir der Heilige Geist gesagt, nein, das ist für heute wichtig. Und die größte Herausforderung für mich bei diesem Predigt ist, dass ich habe keine gute Anwendung gefunden. Ja, so funktioniert ein Predigt. Wir gehen ins Wort rein, wir finden was Neues raus und dann gehen wir nach Hause und denken, aha, jetzt kann ich das anwenden in meinem Leben, oder? So sollte das funktionieren. Ja, aber trotzdem stehe ich vor euch heute und sage, Aber die andere Hoffnung ist, dass was wir heute Morgen hören werden, das wird für uns eine Ermutigung sein. Ihr kennt diesen anderen Stil vom Predigt. Ihr seid alle große Sünder. Gute Nachricht, Gott hat euch vergeben. Jetzt müsst ihr was anderes machen. Ja? So nach dem Motto. Ja? Und das finde ich auch nicht immer so eine schöne Ding. Ich war bei einem Konferenz einmal und der Typ hat das so gemacht. Er hat ein Eimer volles Wasser, wirft das über die Gemeinde, dann gibt er Handtücher aus. Ja? Und so sagte er, so sind die Prediger. Ja? Wir kreieren ein Problem und dann gibt er die Lösung dafür. Und dort will ich auch heute Morgen nicht gehen. Ich glaube, Hauptsache von was wir heute lesen werden, ist die Ermutigung, wir sind schon in der Situation genau, wo wir sein sollen. Wir sind die immer wieder sehen, wohin, egal wohin wir gehen, egal was wir sehen, wir tragen in uns diesen Schatz und geben das immer weiter. So als Einleitung. Ich möchte gern ganz am Anfang anfangen. Das ursprüngliche Prinzip lesen wir in 1. Mose 8, Vers 22. Das wurde den Noah gesagt, nachdem er aus der Arche gekommen ist. Und Gott spricht ihm an und sagt, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Was wir hier lesen, ist natürlich ja, selbstverständlich. Aber sieht hier ganz am Anfang das Unterschied zwischen Saat und Ernte. Sommer und Winter, Frost und Hitze. Das heißt, so wie das funktioniert in Natur, ist als Gegenteil. Säen ist nicht wie Ernten. Die sind verschiedene Prozessen. Eigentlich sind sie gegeneinander. Sie sind Opposites, die sind so zu verstehen. Und dann verstehen wir auch, das geht auch nicht nur im körperlich, sondern auch geistlich. Ja, wenn wir im Neuen Testament über Säen reden, dann bedeutet das oft, dass wir was Geistliches machen. Und es geht nicht um diese Samen, diese Saat wirklich in die Erde zu werfen. Und wir lesen im 2. Korinther 9, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Und Paulus schreibt auch weiter zu diesem Thema, als er über die Auferstehung lehrt in seine Briefe. Das heißt, was wir praktisch irdisch sehen, das können wir auch geistlich anwenden. Und das ist natürlich für uns wichtig. Was wir sehen im Geist, sehen wir auch im körperlichen Reich. Und ich werde als Hauptthema für heute ein paar Versen aus Johannes Evangelium lesen. Ich lese jetzt von Johannes 4 ab Vers 31. Jesus ist bei der Brunne mit der samaritanischen Frau und die Jünger kommen zurück. Inzwischen mahnten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nicht wisst. Da sprachen die Jünger untereinander, hat ihm jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Sagt ihr nicht selber, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht auf die Felder, denn die sind reif zur Ernte. Wer erntet, empfängt schon seinen Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich miteinander freuen, der da sät und der da erntet. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, wo ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und euch ist ihre Arbeit zugute gekommen. Und so oft im Johannesevangelium sehen wir immer dieses Spiel zwischen körperlich und geistlich. Ja? Johannes spielt immer wieder mit diesen Ideen, mit diesen Prinzipien. Und wir werden versuchen, ein bisschen herauszufinden. Okay, das war unser erster Stück. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Und das wird noch weiter geistlich widerspiegelt. Okay. Wir sehen dann immer wieder im Johannes, auch in den anderen Evangelien, aber ich finde es vielleicht noch mehr im Johannes, dieses Spiel. Johannes fängt sein Evangelium an so: Am Anfang war das Wort und das Wort wurde Fleisch. Und so vom Anfang an, er spielt, er sagt, okay, hier sehen wir das Wort ist dann Fleisch oder Brot oder irgendwelche anderes Gleichnis, das Johannes benutzt, um zu erklären, was ist er für ein Mensch? Was bedeutet es, dass Jesus gekommen ist? Wie können wir das verstehen? Und Jesus als ewiges Brot, das sehen wir auch als Thema in Johannes, als er vor den Juden sprach und sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben in ihm. Und ihr erinnert euch gut daran, das war für vielen zu viel. Damit konnten sie überhaupt nicht klarkommen, dass Jesus das gesagt hat. Und hier sehen wir nochmal hier im Johannes 4, das geht um Brot. Das geht um Brot. Ja? Um was man zum Leben braucht. Jesus als ewiges Brot. Und er sagte, ich habe heute nicht gegessen. Ich muss nicht essen. Ich habe was anderes gemacht. Ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nicht weißt. Ja? Und dann haben sie gesagt, ja, wer hat ihm was zu essen gebracht? Ja, es ermutigt mich so viel, über Jesu Jünger zu reden, weil sie so wenig Ahnung hatten. Ja, auch nach Jahren mit Jesus unterwegs hatten sie wirklich keine Ahnung. Ja, und das ermutigt mich ohne Ende. Okay. Es ist sehr interessant, diese Geschichte ein bisschen so von oben, von der himmlischen Perspektive zu beobachten. Jesus ist in diese Stadt gekommen mit seinen Jüngern. Ja, es war Mittag. Deswegen sind die Jünger weggegangen und dann kam diese Frau zu Brunnen. Und so wie ich das verstehe, ich habe ein bisschen recherchiert, ist nicht total klar, aber normalerweise kamen die Frauen frühmorgen zur Brunnen, zum Wasser, weil diese Frau von den anderen total abgelegt war, konnte sie nicht und sie ist dann zu Mittag gekommen. Aber die Frage ist, wenn die Jünger immer noch von Jesus dabei wären, hätte Jesus die Möglichkeit gehabt, mit dieser Frau zu reden? Vielleicht nicht. Es war, als ob die Jünger mussten dann zu einer Seite gehen, damit Jesus Zugang zu dieser Frau hatte. Aber was machen die Jünger? Ja? Die sind eigentlich fokussiert darauf, was Essen zu finden. Ja? Hatten sie auch die Möglichkeit, in die Stadt zu gehen, zu evangelisieren? Ja, wahrscheinlich so. Aber das hatten sie nicht im Sinn. So waren sie nicht. Ja? Sie waren so konzentriert auf was anderes, Aber Jesus ist in eine andere Richtung gegangen und hat die Frau angesprochen. Und er hat sie etwas Ewiges gegeben. Ja, er fängt an, ihr kennt alle die Geschichte, so über Wasser und Wasser des Lebens zu reden. Und hier auch sehen wir das Spiel immer noch im Johannes. Wasser und Wasser, Wasser des Lebens und die beiden zusammen. Okay. Dann kommen die Jünger zurück und Jesus sagt, sagt ihr nicht selber, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. Und es ist mir immer interessant, wenn Jesus was zitiert, als ob es ganz normal und ordentlich ist und keiner, der Kommentar geschrieben hat, kann was finden. Ja? In der ganzen Bibel kann man diese noch 4 Monate nicht finden. Es ist nicht zu finden. Könnte sein, das war eine Ausrede, weil die 4 Monate zwischen der ersten und der zweiten Ernte in der jüdischen Tageskalender war. Vielleicht sagen sie immer zur ersten Rede, nein, noch 4 Monate, das aus Ausrede, faul zu sein. Ja, so können wir das verstehen. Und dann sagt er, sehr, ich sage euch, hebt ihre Augen auf und seht auf die Felder. Bedeutet er hier körperlich oder geistlich? Eigentlich war das eine Zeit, wo in den Feldern nichts zu sehen war. Nichts zu sehen. Aber Jesus will immer die Jünger provozieren, anstoßen, ein bisschen pushen, ja, zu denken über den Teller heraus sozusagen. Ja. Nicht nur, was sie mit ihren Augen körperlich sehen können, sondern geistlich ein bisschen anzudenken. Hebt ihre Augen auf. Das bedeutet, siehst du jetzt mit deinen geistigen Augen. Siehst du, was du nicht sehen kannst. Sieh ein bisschen weiter. Ermutigung ist hier zum Ernten und nicht zum Sehen. Ihr kennt alle das Gleichnis vom Seemann. Ja? Diese Gleichnis ist in 3 der Evangelien zu finden. Interessanterweise nicht im Johannes. Aber die anderen 3 haben alle diese Ding. Und das wird auch falsch genannt. Ja? Es hat nicht mit dem Seemann zu tun. Es hat auch nicht mit dem Saat zu tun. Es hat mit der Erde zu tun. Ja? Diese Gleichnis wird in unserer Bibel absolut falsch übergetitelt, sozusagen. Ja? Es hat nichts mit dem Seemann zu tun. Aber interessanterweise, wenn Jesus anfängt, dies Gleichnis zu erklären, was sagt er über den Seemann? Wie erklärt Jesus den Seemann? Er sagt nichts. Er fängt an, Saat ist das Wort Gottes. Er sagt nichts über den Seemann. Ja? Und dann erklärt er, was halt mit die Bedeutung von den verschiedenen Boden ist. Und ich glaube, man kann nicht sagen, dass das Sehen irrelevant oder unwichtig ist, sondern in all diese Bereiche, die Betonung von Jesus liegt immer auf Ernten. Als ob Sehen ist so selbstverständlich. Als ob überall, wo wir gehen, wird gesät. Von unserer Persönlichkeit, von unserer Sprache, von was wir tun, das eigentlich braucht es keine Betonung. Kann sein. Es ist mir hochinteressant, dass Jesus sagt, bittet dem Herrn der Ernte, dass er arbeite in seine Erntesender. Wozu lohnt es sich, Ernten auszusenden, wenn nicht gesät worden ist? Ja? Sie werden nichts finden. Das verstehen wir als Prinzip. Sehen und Ernten. Die beiden müssen zusammengehen. Ich habe wirklich keine endgültige Antwort dafür gefunden, warum Jesus so eine kleine Betonung auf Sehen gibt. Vielleicht ist es so, dass der Glaube wachsen, dass gesät wird schon. Dass überall in dieser Stadt sind Leute, die den Samen vom Evangelium und vom Jesus gehört haben. Und die brauchen nur der oder die kommt. und sagt, lass ich mich erklären, wie es denn zu ernten geht. Das kann sein. In Matthäus 9 sagt Jesus, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Wie kann das eine große Ernte sein, ohne dass man vorher gesät hat? Ich bin mir nicht so sicher. Ja. Frage, wer hat dann in Samaria gesät? Ja? Jesus ist hier in Samaria, er ist nicht mitten in Israel, ja? Aber er sagt, er spricht hier nicht, er sagt seine Jungen nicht, ihr müsst den Seen gehen, ja? Und ich sagt, während er in der Stadt war, habe ich schon hier gesät. Nein, er spricht immer von Ernte. Und einige, die Kommentare geschrieben haben, haben gesagt, vielleicht war das Johannes der Täufer. Weil man kann das so interpretieren, dass früher war er so bei einer Stadt namens Sichar und das könnte so, ja, vielleicht. Aber ist es nicht für uns eine Ermutigung, dass uns ist die Möglichkeit gegeben zu ernten, mit Leuten zu reden und sie helfen, ihre Wege vorwärts zu finden, wo andere schon gesät haben? Ist das nicht für uns eine Ermutigung? Ja? Aber dann kommt die Frage, wer ist wichtiger? Der sät oder der erntet? Und wie sehen wir das denn in der Gemeinde? Die großen Evangelisten, die Hunderte zu Jesus führen, kriegen sie ein mehr vom Ehrplatz als die, die ständig säen und nichts sehen? Es ist hoch interessant, was Jesus hier über die beiden sät, säen und ernten. Wer erntet, empfängt schon seinen Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich miteinander freuen, der da sät und der da erntet. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät, der andere erntet. Wer erntet, empfängt schon seinen Lohn. Ja? Aber wie wird der sät, gelohnt? Ja? Wie denkt man, das Leben lang als Christ immer wieder eine Worte der Ermutigung, eine Gnade, ein Geschenk, den diese Menschen oder diese Personen, und am Ende geht man, sagt man, ich habe keiner zu Jesus geführt. Ja? Wie wird das denn beurteilt? Aber hier steht, der sät, wird genauso freuen, wie der erntet. Ja? Für mich ist das so eine Ermutigung. So eine Ermutigung. Ja? Weil hier steht nochmal, es ist nicht in der Gemeinde, dass wir haben, der ist der Wichtigste, der ist der Zweitwichtigste und der Drittwichtigste und hier kommt Nigel ganz unten. Nee, das geht nicht. Wir sind zusammen. Wir sind zusammen, wir gehen zusammen vorwärts und jeder unterstützt den anderen, der sät und der da erntet. Und das Wort hier schon ist wichtig. Wer erntet, empfängt schon seinen Lohn. Ja? Ihr weißt alles, was es bedeutet, wenn man einen zu Jesus führt, was für ein Gefühl das bringt. Ja? Das ist das Lohn. Ja? Aber der da gesät hat, bekommt genauso dieses Lohn und kann genauso freuen miteinander. Hier ist auch interessant. Jesus sagt, denn hier ist der Spruch wahr. Der eine sät, der andere erntet. Kann einer vielleicht mir sagen, wo dieser Spruch in der Schrift zu finden ist? Überhaupt nicht. Ja, nochmal zitiert Jesus hier etwas, das wir nicht in der Schrift finden können. Ja? Nochmal, die Kommentare, die versuchen eine Verbindung, weil sie, das ist natürlich für einige eine große Problematik, dass Jesus was hier zitiert, das nicht zu finden ist. Ja? Und die versuchen da eine Verbindung mit etwas, das Hiob sagt. Wo Hiob sagt, ja, ich habe dafür arbeitet, aber andere werden das genießen. Ich glaube, das ist nicht genau hier, was Jesus meint. Ja? Der eine sät, der andere ernt. Aber sind nicht beide Aufträge des Bauers? Was macht ein Bauer? Er sät und dann kommt er zurück und erntet. In diesem sozusagen körperlichen Bereich sind sie zwei verschiedene Menschen. Nein, ich glaube, nur im geistlichen Bereich können wir sehen hier das Unterschied. Aber die beiden sind wichtig. Ohne dass gesät wird, kommt keine Ernte. Aber ohne dass geerntet wird, kommt nicht, also kriegen wir keine Frucht zum ewigen Leben. Wir werden gesandt zu ernten, wo wir nicht gearbeitet haben. Halleluja. Das ist so eine gute Nachricht. So eine gute Nachricht. Wir sind beauftragt zu ernten, wo wir nicht gearbeitet haben. Und hier freuen alle zusammen. Okay. Was bedeutet freuen für die, die gesät haben? Oder vielleicht wichtiger, wann sollen wir denn freuen? Ja, für die, die ernten, ist ganz klar. Wir sehen die Frucht und wir freuen. Jeden Tag. Jeden Tag sollen wir freuen. Jeden Tag. Mit dieser Zuversicht, indem ich heute mit Jesus gegangen bin, indem Jesus in meinem Leben ist und seine Hoffnung in mir ist und seine Liebe und ich habe das versucht weiterzugeben, dann freuen wir. Freuen wir, dass wir gesät haben. Ohne dass wir etwas sehen können, trotzdem können wir freuen. Genauso wie der erntet, wird freuen. Okay, wir haben gesehen, wie es in Mose zu verstehen ist. Ein bisschen, was Jesus dazu gesagt hatte. Säen und Ernten, endlich Endzeit. Wir sehen diese ganz, ganz interessante Versen in Amos, wo das Prinzip vom Säen und Ernten auf den Kopf gestellt wird. Hier geschrieben, siehe, es komme die Zeit, spricht der Herr, dass man zugleich Acken und Ernten, zugleich Kelten und Säen wird und die Berge werden von süßem Wein triefen und alle Hügel werden fruchtbar sein. Und das ist natürlich im großen Gegenstand zu den ersten Kapitel von Amos, wo alles spricht von kein Frucht und kein Ernte und kein Segen wegen Ungehorsam Gott gegenüber. Ich finde hier die Luther-Übersetzung vielleicht nicht so, wie kann man das sagen, poetisch. Das wörtlich, der erntet, wird überholen, der pflügt und der die Trauben kältet, der sät. Diese Idee von überholen finde ich viel schöner. Ja, es ist nicht nur, dass es gleichzeitig, dass man zugleich, sondern was im Hebräisch geschrieben wird, das ist, dass eine wie einander nahe kommt, damit er denn vorbeigeht. Ja, genau wie auf der Autobahn. Überholen ist das Wort. Ja? Aber versucht ein bisschen zu denken, was es bedeutet, dass der erntet, wird überholen, der pflügt. Sieh man, was für Chaos auf dem Feld geben würde. Ja, ich versuche hier zu ernten und du kommst vorbei mit den Pflüger und macht alles kaputt. Ja? Aber die Idee finde ich so schön. So schön. Das heißt, es kommt eine Zeit, wo so viel Frucht zu ernten ist, dass das Ernten und Säen zusammenkommen. Ja? Das heißt, die Zeit, es ist kein 4 Monate von Säen bis Ernten, es ist nur ein paar Sekunden. Wo die Leute so reif sind, wo die Leute so eine Sehnsucht nach der Wahrheit haben, dass es ist so wie eine Sekunde. Es passiert so schnell. Es passiert so schnell. Und sind wir denn in der Zeit von Noah, Saat und Ernte? Sind wir in der Zeit von Jesus, als er dieses Prinzip geistlich angewendet hat? Oder sind wir vielleicht noch ein bisschen später? endlich Endzeit, haben wir jetzt die Möglichkeit, Säen und Ernten zusammenzubringen. Freuen ist für jeden Tag. Für jeden Tag. Wir müssen nicht darauf warten. Freuen ist für jeden Tag. Und Jesus ermutigt uns, dass die Erntezeit schon hier ist. Ich finde das interessant, dass Jesus ermutigt uns immer, als Ernter zu arbeiten und nicht als Sämann oder Sämänner. Ja? Ich glaube, er will uns ermutigen, dass diese Reife schon hier ist, dass die Erntezeit schon hier ist und dass wir sind dazu berufen, in diesem Bereich zu gehen und so zu arbeiten. Und keiner ist in diesem Prozess wichtiger als ein anderer. Alle freuen zusammen. Und ich finde das toll. Ich finde das toll, dass die ständig gesät und gesät und gesät haben, dürfen auch freuen. Dürfen auch wissen, Herr Jesus, ich bin dir gehorsam geblieben. Ich habe gemacht und getan, was du mir gesagt hast. Was zu ernten ist, ist deine Verantwortlichkeit. Ja. Und andere, die ernten, müssen auch wissen, ja, ohne dass eine früher gesät hatte, hätte das heute nicht passiert. Hätte das in meinem Leben nicht passiert. Nicht, dass eine wichtiger ist als der andere, sondern dass die beide zusammen freuen. Wer erntet, empfängt schon seinen Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich miteinander freuen, der da sät und der da erntet. Herr Jesus, wir wollen ein Volk sein, das ständig vor dir freut. Ein Volk, wo jeder weiß, ich habe meine Rolle vollendet. Ich habe getan, was du mir gesagt hast. Und ich bete, Jesus, für so eine Mütigung, eine Ermutigung über uns. Die säen, die ernten, die zusammenarbeiten, die zusammen freuen. Wir beten, Jesus, dass du immer mehr Möglichkeiten uns gibst, dein Wort weiterzugehen, deine Güte weiterzuzeigen, deine Gnade, deine Freundlichkeit. Wir wollen wirklich dein Volk sein, Jesus. Ein Volk, das immer bereit ist, zu säen und zu ernten, egal in welcher Situation wir uns finden. Und wir danken für die Ermutigung, Jesus. Hebt auf die Augen. Die Ernte ist reif. Lass uns Mitarbeiter von dir in dieser Ernte sein, Jesus.